Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Eberts. Kandierte Schokofrüchte, Serien oder auch Aufmerksamkeit. Auch danach ist ja der ein oder andere von uns süchtig. Süchte gibt es tatsächlich viele. Die meisten sind harmlos. Wir kümmern uns seit 3 Wochen immer mittwochs hier bei Ab 21 um die Süchte, die dann tatsächlich krank machen. Heute Computerspielsucht. Jakob erzählt, wie er als kleiner Junge im Grunde genommen schon süchtig geworden ist und wie er es geschafft hat, seine Computerspielsucht zu besiegen. Sein Therapeut Jakob Florak kommt ebenfalls zu Wort, genauso wie Spieleerfinder Arnold Rauers. Er verrät die Tricks, mit denen Spieleentwickler Spieler am Zocken halten. Und die Spieleindustrie, die darf natürlich auch nicht fehlen. All das jetzt hier im Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Heute geht es um Computerspielsucht. Und unser Mann für Süchte, so nenne ich ihn jetzt einfach mal voll dreist, der die entsprechende Recherche gemacht hat, ist unser Ab21-Reporter Yannick Hanebohn. Yannick, ich spiele gerne und viel Computer, das ist was ich kenne, aber von Computerspielen als Sucht, also als wirklicher Krankheit, habe ich bis jetzt noch nicht so oft gehört. Ist das irgendwie neu?
Also es ist ein relativ neues Phänomen. Das liegt daran, dass wir als Gesellschaft noch nicht so lange Computer spielen, wie wir halt andere Dinge tun. Andere Süchte, vor allem die stoffgebundenen Süchte, ne, Alkohol und so weiter, Da ist es im Gegenteil so, bei der Computerspielesucht, die wurde erst 2013 in Amerika und dieses Jahr in Europa offiziell definiert. Dass es dazu auch verschiedene Positionen nochmal gibt, darüber können wir gerne später sprechen. Zuerst aber würde ich dir gerne von Jakob erzählen.
Da muss ich echt lange zurückgehen. Ich glaube, das erste Mal Computer gespielt habe ich mit 6 oder 7 Jahren. Das war, mein Vater hatte zu der Zeit noch einen richtig schönen alten Computer mit dem wunderschönen Spiel Die Siedler 3. Und dort habe ich das, ich bin nachts einfach ein bisschen unterwegs gewesen und habe ihn das dann spielen sehen. Und dann war ich sofort interessiert, habe mich erstmal dazugesetzt und zugeguckt, obwohl er mich wegschicken wollte. Aber da ich nicht müde war, bin ich einfach da geblieben und habe ihn natürlich sehr stark genervt. Und da ist dann irgendwie meine Faszination dazu erwacht. Und danach habe ich dann ziemlich bald meinen eigenen Computer bekommen, bin in die Spielewelt eingetaucht und sie hat mich sehr fasziniert.
Kurz darauf bekommt Jakob einen eigenen PC. Und er fängt an zu spielen. Und schon da merken seine Eltern schnell, dass Jakob ziemlich fasziniert ist von der Welt, die ihm sich da auftut.
Die Siedler ist so ein Aufbauspiel, Strategiespiel. Du baust Burgen, du baust deine Ländereien aus, stellst Armeen auf und versuchst den Gegner zu besiegen. Da habe ich mich mal einen Sonntag hingesetzt und ein Riesenspiel angefangen. Das heißt, eins, das da mal schon 8 Stunden dauert und habe es halt in einem Tag durchgespielt. Dann kam mein Vater ins Zimmer und hat halt schon ziemlich... war nicht gerade sehr galant in der Umgangsform da.
Was hat er gesagt?
Naja, ich werde jetzt eigentlich nicht die harte Version machen, das war nicht gerade sehr schön. Aber du musst jetzt rausgehen, du hast keine Freunde und so weiter. Du kümmerst dich schon gar nicht mehr um Schule. Wie kannst du bloß 8 Stunden spielen?
Und was hast du gedacht?
Ich habe mir gedacht, ja, okay, stimmt irgendwie noch. Aber ich wollte es halt nicht wahrhaben.
Erzähl mal ein bisschen über Jakob. Was macht er im Moment oder was macht er jetzt?
Also Jakob ist 18 heute. Er ist politisch interessiert. Er geht hier in Berlin aufs Gymnasium, aber das nicht besonders gerne. Das liegt vor allem daran, dass er lange Zeit ziemlich gemobbt wurde, keine Freunde hatte und schon mal eine gefangen hat auch. Und im Spiel, da hat er sich wiederum wohlgefühlt. Einmal im Urlaub kriegt er dann zufällig mit, wie jemand in einem Internetcafé ein Online-Rollenspiel spielt. Drakensong Online heißt das.
Der war im Urlaub im Internetcafé?
Ja, ja, aber das war eher Zufall.
Okay.
Da war noch alles so in Balance bei ihm. Auf jeden Fall merkt er sich das Game und zu Hause installiert er sich das dann auf dem PC und fängt an, seinen Charakter hochzuziehen.
Ein Spiel, wo du irgendwas machst, wo du eine Figur aufbaust, die halt super cool ist, die du immer verbessern kannst. Und da haben sich dann natürlich auch die Spielzeiten geändert von mir. Die sind dann von 1,5 Stunden auf 3 Stunden hochgegangen, auf 4 Stunden, 5 Stunden in den Ferien mal locker, 7 Stunden pro Tag. Und das war dann schon nicht mehr ganz so gesund. Und dann kam halt wirklich der starke Stress mit den Eltern.
Im Spiel hat er einen Charakter, der eine Menge Schaden austeilt und im echten Leben steckt Jakob eine Menge ein. Vor allem wegen seiner Eltern, die ihm misstrauen, den PC wegnehmen, wenn er mal zu viel spielt oder zu noch härteren Maßnahmen greifen.
Vater oder Mutter sperren halt das Internet. Ich klaue das Internet wieder. Das heißt, entweder ich gehe auf den Computer meines Vaters und gehe halt in die Fritzbox rein und gebe halt die Kindersperre auf. Oder halt, ich kaufe mir selbst Kabel und Gerätschaften, um halt meinen Computer direkt mit dem Router zu verbinden. Das hat natürlich immer wieder eskaliert. Es gab nie körperliche Gewalt, aber halt verbal war es schon auf einem sehr hohen Niveau.
Jakob hat ja offensichtlich ein wirklich richtiges Problem mit dem Videospielen gehabt, ne?
Ja, genau. Also bis zu 7 Stunden hat er in Hochzeiten gespielt und auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Heute ist er drüber hinweg, aber vor ein paar Monaten noch, da hat er wirklich alles gemacht, um zu spielen. Und zwar auch das. Eines Tages, als seine Eltern mal wieder das Internet abgedreht hatten, da war er gewiefter als sein Vater.
Er hatte halt entweder die Möglichkeit, wirklich den Router abzusperren vom LAN oder halt das über die Fritzbox zu regeln, halt Kindersperre. Konnte ich halt beides gewissermaßen umgehen dann. Und ja, aber er hat es halt immer rausgefunden. Als Beispiel, ich hatte einen Keylogger auf seinem PC installiert.
So krass.
Ja, halt schon etwas kriminell. Ich wusste damals nicht, dass es so kriminell ist. Das war halt dann mit, ich glaube, das war, als ich 12 Jahre alt war. Da hatte ich mich da noch nicht so eingelesen, aber ich wusste halt, wie das irgendwie funktioniert, weil ich mich dafür etwas interessiert hatte, aber halt nicht, was legal und illegal ist. Und da hatte ich halt einen Keylogger auf seinem PC installiert, habe dann halt die ganzen Passwörter rausgeschrieben, die er halt für die Sachen benutzt hat. Und dann hatte ich halt, wie er, freien Zugriff dazu.
Aber irgendwann musste er es ihm dann doch beichten. Du musst es ihm dann sagen, weil du so ein schlechtes Gewissen hattest.
Ja, schon ein wenig.
Ja. Das, glaube ich, war keine einfache Zeit, oder?
Das war eine Scheißzeit.
Ja.
Ja, ich finde, das klingt auch danach.
Voll, ne?
Wie haben denn die Eltern darauf reagiert?
Also Jakob hat mir gesagt, was sollen sie schon machen? Hausarrest hätte ja nicht geholfen und ihn vom PC zu isolieren haben sie ja sowieso schon versucht, hat auch nicht geklappt. Und Jakob hat dann nach vielen Ups und Downs mit seinen Eltern und den süchtigen Jahren sich irgendwann selbst einweisen lassen. Und zwar in die Vivantes-Klinik in Berlin-Friedrichshain. Und da bin ich hingefahren.
Und was ich da als wirklich hilfreich erlebt habe, ist halt bei den Jugendlichen, die Spiele spielen, auch eine eigene Spielekompetenz darzustellen. Also mit den Jugendlichen zu besprechen, dass wir selbst auch die Spiele kennen, die sie konsumieren. Und das kann manchmal eine Tür öffnen, wenn man bei jemandem, der League of Legends spielt, fragt, was denn sein Lieblingschampion ist. Dann grinsen die plötzlich und dann merkt man, dass da ein Beziehungsangebot entsteht, was manchmal dann auch ein Stück weit tragfähig ist. Man muss dann aufpassen, dass da die Rolle auch nicht in diejenige abgleitet, was dann sein könnte, dass ich deren Spielkumpel bin, aber dass man ein bisschen Ahnung hat von dem Medium, das sie konsumieren, kann durchaus hilfreich sein.
Jakob Flora ist Kinderpsychiater und zusammen mit einem Kollegen leitet er in der Klinik so eine Beratungsstunde für Computerspiele und Internetsüchtige und außerdem therapiert er süchtige Jugendliche.
Wie bitte therapiert man einen Computerspielsüchtigen?
Das habe ich ihn auch gefragt. Er hat gesagt, sehr individuell. Zunächst mal ist es für ihn wichtig, eine Verbindung mit dem Jugendlichen herzustellen. Das haben wir gerade gehört. Also so eine Art Vertrauensbasis. Und dann ist eine der ersten Fragen, die er denen stellt, wie denn der Medienkonsum aussieht. Also eine relativ behutsame Herangehensweise. Das ist so ein Abchecken, ob die Wahrnehmung der Jugendlichen auch noch stimmt.
Dann geht es darum, mit dem Jugendlichen, und da gibt es auch psychotherapeutische Techniken, die hilfreich sein können, nicht zu verwechseln mit Manipulation, darum geht es nicht. Aber es kann Techniken des Fragens geben. Da gibt es auch Leute, die sich damit intensiv beschäftigt haben. Das nennt sich dann Motivational Interviewing, wo ich hinterfrage, ob denn die Realität, die wahrgenommene Realität des Jugendlichen tatsächlich der Realität entsprechen. Da kann ich zum Beispiel sowas machen wie Extremformulierung verwenden. Ach, also ist mit deinem Medienkonsum tatsächlich alles in Ordnung, da gibt es überhaupt keine Probleme. Und dann bringt man den Jugendlichen mitunter in eine Rolle, wo der nicht sagt, ja, stimmt, es gibt überhaupt keine Probleme, sondern formuliert dann doch eigene Bedenken. Sowas kann ein Ansatzpunkt sein.
Es gibt aber auch Fälle, hat er mir gesagt, von Helikoptereltern. Die schlagen dann Alarm, ohne dass irgendwas ist.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also das sind dann sozusagen Eltern, bei denen die Kinder gute Noten haben. Die spielen Computer und dann sind die Noten halt statt einer 1, 4, nur noch eine 1,6 oder so. Ja. Also die sind weit davon entfernt, dass die die Kontrolle über Leben verlieren. Und das ist ja der eigentliche Indikator für die Computerspielesucht, dass das Spielen unkontrollierbar geworden ist, dass man nur noch spielt oder halt an Spielen denkt. Also Jakob beschreibt das so. Er sitzt am PC und hat die Wahl, ein Programm zu öffnen. Entweder PowerPoint für die Schule, braucht er, oder auf der anderen Seite sozusagen League of Legends, da wo er 150 Freunde hat, mit denen er täglich spielen kann, wo er der Held sein kann für 25 bis 90 Minuten, weil so lange dauert eine Runde.
Und dann klickst du einfach auf das Spiel.
Ja.
Das passiert viel zu häufig und das ist halt wirklich eine der Marotten.
Shortcut auf dem Desktop.
Ja. Hm. Du willst auf PowerPoint klicken und dann ist da plötzlich ein neues Screen.
Und dann geht der Finger doch woanders hin, nicht?
Genau, ja.
Nun gut, kannst du mir noch mehr über die medizinische Definition erzählen?
Also die Computerspielesucht ist in Europa erst in diesem Jahr definiert worden. Sie ist nach der Glücksspielsucht die zweite Verhaltenssucht, die von der WHO, die Weltgesundheitsorganisation, als Krankheit eingestuft wird. Und das ist nicht so ganz unumstritten. Weil bis heute sind sich Forscher nicht so hundertprozentig einig, ob es jetzt hilfreich ist, Computerspielesucht als Krankheit einzustufen.
Wieso, was spricht dagegen?
Naja, das ist eigentlich die Angst davor, eine Alltagshandlung, Computer zu spielen, zu stigmatisieren und damit halt auch eine Personengruppe als süchtig zu bezeichnen. Und um mir dieses Problem der Stigmatisierung genau erklären zu lassen, habe ich mit Professor Christian Montag von der Uni Ulm gesprochen. Der ist Molekularpsychologe. Das heißt, er beschäftigt sich mit Ursachen und Wirkungen von süchtigem Verhalten. Und eins seiner Themen ist die Computerspielsucht.
Es gibt durchaus, das muss man sagen, wenn man sich die komplette Literatur mal anschaut, deutliche Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen, die man in der Computerspielsuchtforschung beobachtet hat, die man zuvor eben auch bei der Erforschung von substanzgebundenen Süchten wie Alkoholismus, Nikotinabhängigkeit, Kokainabhängigkeit beobachten konnte. Das soll jetzt nicht so platt klingen, dass das alles das Gleiche wäre, sondern ich rede ganz dezidiert über die psychologischen Suchtmechanismen, die meines Erachtens nach Sicht in der Literatur deutliche Überlappungen zeigen mit anderen Formen, die schon lange anerkannt sind, also anderen Formen der Sucht.
Also so wie er redet, klingt das für mich nach einer sehr kontroversen, großen aktuellen Diskussion, oder?
Ist auch so, absolut. Das Thema ist aktuell relevant und die Wissenschaftler möchten sich natürlich auf gar keinen Fall vorwerfen lassen, dass sie irgendwie schlampig sind oder einseitig.
Der Hauptgrund ist, dass, das haben wir alle vor Augen, dass wir eben nicht wollen, dass große Gruppen von Menschen zu Unrecht mit einem Label wie Sucht versehen werden. Gerade wenn es um Alltagshandlungen geht. Und man kann natürlich sagen, ja, Computerspielen macht Spaß. Das ist auch erstmal per se nichts Pathologisches, Computerspiele zu mögen und zu zocken. Genauso ist es ähnlich, wenn wir über jemanden sprechen, der gerne mal irgendwie in der Stadt einkaufen geht. Aber das sind ja nicht die Probleme, über die wir sprechen, sondern wir sprechen über eine, nach wie vor, wir haben das bereits erörtert, eher kleine, aber trotzdem sicherlich stabile Gruppe an Menschen, die ein Problem hat aufgrund der Computerspiele und die eben professionelle Hilfe brauchen.
Diese Gruppe ist ungefähr 1% der Jugendlichen in Deutschland. Davon gehen die Wissenschaftler aus. Und in anderen Ländern, in Asien zum Beispiel, da ist die Gruppe noch größer und die Zahlen höher. Computerspiele süchtig ist jetzt erstmal, er hat es gesagt, wer nur ans Spiel denkt, wer Entzugserscheinungen hat und wer mehr als eigentlich gewollt spielt und davon negative Konsequenzen davon trägt und so weiter. Und es geht also nicht um diese ganzen Casual-Gamer oder die Leute, die wir in der S-Bahn oder U-Bahn sehen, die Candy Crush spielen.
Was hat sich denn jetzt seit der Einstufung im Mai geändert?
Naja, das Thema bekommt jetzt, wir reden gerade im Radio darüber.
Ja, wir reden darüber, richtig.
Ja, mehr Aufmerksamkeit. Und damit rücken zum Beispiel auch die problematischen Nutzungen von Internet allgemein in den Fokus. Auch hier soll natürlich jetzt kein falscher Alarm passieren. Aber der ganze Themenkomplex, ne, wird jetzt einfach verstärkt beleuchtet. Und damit bekommen jetzt auch noch eine andere Gruppe Aufmerksamkeit. Und zwar sind das die Spielehersteller.
Das ist meines Erachtens auch zentral wichtig, die Gaming-Industrie auch mal gefragt zu sagen, was machen wir denn in dem Bereich? Ja, also in allen anderen Bereichen der Sucht, sagen wir mal Alkoholismus, Nikotinabhängigkeit, gibt es natürlich schon deutlich länger Bestrebungen. Und denk mal gerade mal, Nikotinabhängigkeit, ein gutes Beispiel, wie das eingedämmt worden ist in den letzten Jahren, dass meines Erachtens es bis jetzt so war, dass die Gaming-Industrie sich einen ganz schlanken Fuß gemacht hat, um was das Thema betrifft. Und jetzt, wo es eben eine offizielle Anerkennung durch die WHO gibt, dann sagt man jetzt, oh, das geht jetzt aber alles gar nicht. Und kommt dann mit Argumenten, ja, dass Computerspiele ja generell gar nicht schlecht sind, und schaut irgendwie Literatur einseitig an und geht auch dann dahin, bestimmte Dinge zu vermischen.
Also, dass die Spiele sich in den vergangenen Jahren verändert haben, das steht außer Frage. Ich weiß nicht, was du mal gespielt hast oder
WoW.
Ob du mal. Du hast mal WoW gespielt, alles klar. Also, mein erstes Spiel war so ein Ski-Abfahrtsspiel auf so einer ollen Kiste. Heute wachsen die Kinder natürlich mit anderen Spielen auf, mit gigantischen Online-Welten, mit kompetitiven Wettbewerben und mit so Mini-Handy-Games. Ich habe sie schon erwähnt. Und diese Spiele sind einfach anders gestaltet, anders designt, nämlich so, dass du möglichst lange dranbleibst.
Naja, aber das Free-to-Play-Konzept, also das ist halt, muss man vielleicht kurz nochmal sagen, ist halt ein Umsonst-Spiel.
Der Spieledesigner Arnold Rauers.
Dass man halt runterlädt, ohne was zu bezahlen, aber In-App-Käufe. Das heißt, nach einer gewissen Zeit kann man innerhalb des Spieles eben Geld ausgeben, sozusagen benutzt, um ja möglichst viele User daran zu bekommen, zu spielen, und dann eben einen gewissen Prozentsatz dieser User, der meistens sehr gering ist, tatsächlich Geld aus der Tasche zu ziehen oder eben Leute, auch wenn sie sozusagen Spaß haben, dann eben dafür das Geld locker machen. Und ja.
Wie macht man das? Also was ist da die Technik dahinter? Wie macht man, dass man jemand sozusagen das Geld aus der Tasche
zieht?
Naja,
also das Ding ist halt, es gibt halt verschiedene psychologische Tricks, kann man eigentlich sagen.
Genau, und diese psychologischen Tricks, die helfen natürlich auch, dass die Firmen mehr umsetzen.
Ja, die möchten wir jetzt wissen. Die wirst du uns gleich verraten, vermutlich.
Genau, darüber habe ich mit Arnold Rauers gesprochen. Arnold Rauers betreibt seine eigene Independent-Spieleproduktion Tiny Touch Tables hier in Berlin. Und er hat mir genauer erklärt, welche Prinzipien heute in den Spielen stecken. Wichtig ist vor allem die Quantifizierung.
Simple Sachen wie viele User pro Tag, wie viele User pro Monat, das sind halt so Kernzahlen, die so ein Spiel sozusagen ausspuckt. Aber es geht dann teilweise in den Level Design, sagen wir mal, Bereich rein, wo halt wirklich auf Prozente 0,1 genau ausgerechnet werden kann, wie viele von den Usern haben das Level geschafft, wie viele von den Usern sind an welcher Stelle hängen geblieben, also selbst sozusagen levelgenaue Abschnitte noch unterteilt kann man wirklich festlegen, und dann wird sozusagen noch geguckt, wie viele von diesen Usern, die da hängen bleiben, kaufen dann was, und dann werden halt dann wiederum Rückschlüsse gezogen, warum an der Stelle halt was gekauft wird oder eben noch besser, warum nicht sozusagen, und wo man es halt schwieriger machen müsste, damit vielleicht da die 0,01% Chance sich erhöht, damit jemand was kaufen würde an der Stelle.
Also das ist ein klassisches A-B-Testing. Man probiert,
habe ich verstanden.
Man probiert die eine Variante, dann die andere und sieht sich dann die Ergebnisse an. Was natürlich nicht geht, ist, dass das Spiel einfach automatisch schwerer designt wird, um den Spieler zum Kauf zu treiben, weil dann würde der Spieler natürlich wiederum abspringen, und sie sollen ja dranbleiben. Das ist dieser schmale Grat für Entwickler, und der wird eben getestet.
Es muss dann sozusagen geguckt und optimiert werden, dass halt die Wand vielleicht schon so ein bisschen bröckelt und so ein bisschen kaputt ist. Und dann kommt auf einmal der nette Ingame-Kauf und sagt, ach, hier mit dem ganz kleinen Hammer, der kostet ja nur 99 Cent, könntest du jetzt diese bröckelnde Wand, die du ja eigentlich alleine schon komplett eingerissen hast, könntest du jetzt halt platt machen und dann eben deinen Fortschritt sozusagen davon weitermachen.
Genau, Fortschrittsmanipulation heißt das. Die gibt es in vielen Spielen. Sehr beliebt ist auch die Variante, dass der Spieler vermeintlich sehr bald ein Spiel erreicht oder ein Level, nur um dann zu erkennen, dass das Spielziel wieder etwas weiter in die Ferne gerückt ist. Wie als säße man auf so einem Esel mit so einer Angel, vorne ist eine Karotte und man tut sozusagen dem Esel immer vorgaukeln, jetzt gleich hast du die Karotte, gleich.
Das kann man doch nicht machen mit dem armen Esel.
Ja.
Und auch nicht mit den armen Spielern, das klingt wirklich bemitleidenswert, finde ich.
Aber es ist eine gängige Praxis und natürlich auch motivierend, ne? Also es ist natürlich so eine Frage der Perspektive. Wollen wir jetzt motiviert werden, weiterzuspielen, oder ist es irgendwie unethisch, dass sowas eingesetzt wird?
Was meinst du?
Also ich persönlich bin fasziniert von der Hingabe, wie solche Spiele mittlerweile designt werden, aber zu einem gewissen Teil stößt mich das auch ab. Ich habe mit Professor Montag darüber gesprochen, dem Molekularpsychologen, und er hat mir gesagt, er sieht auf jeden Fall einen Zusammenhang mit diesem Spieldesign und der Sucht.
Also diese Mechanismen, wenn Sie mich persönlich fragen, die spielen natürlich eine große Rolle, sind aber zum großen Teil unerforscht.
Und deswegen interessiert sich Montag auch für diese Techniken. Und diese Techniken, wie zum Beispiel, wie wenn wir ein Handyspiel haben, keine Leben mehr, und dann müssen wir warten, bis wir das nächste Leben bekommen, oder wir bezahlen halt dafür.
Und das ist psychologisch insofern für uns relativ schwer zu ertragen. Es gibt sowas wie einen sogenannten Zeigarnik, einen Ovsiankina-Effekt. Das ist ein altes psychologisches Konstrukt, was sagt, wenn ich in einer Handlung unterbrochen werde, also bei einem Computerspiel bedeutet das, ich habe das Spiel nicht, das Level nicht zu Ende gespielt, nicht geschafft, dann klebt das so richtig wie Kleister bei uns im Gehirn und wir können eben diese Energie, die dann aufgestaut wird, erst dann entlassen, wenn wir das Level erfolgreich gelöst haben.
Und dazu kommt eben noch, dass viele der Spiele heute kompetitiv gespielt werden. Genau wie das Spiel, nach dem Jakob, unser Süchtiger, den wir vorher gehört haben, süchtig war. League of Legends. In dem Spiel geht es ganz, ganz grob jetzt gesagt darum, dass das gegnerische Team mit dem eigenen Team ausgespielt werden muss, indem man sehr geschickt den Gegner attackiert, seine eigenen Champions heißen die, mit Erfahrung mästet und dem Team sogenannte Fähigkeiten kombiniert.
Ja, also ich denke mal, Wettkampf ist vor allem in männlichen Spielern tief verankert, einfach auch urmenschtechnisch halt, ne? Der Stärkere überlebt, das ist eigentlich letztendlich das gleiche Konzept. Und League of Legends, ich habe halt League of Legends auch eine Zeit lang gespielt, ist noch sehr viel stärker auf diesem ich kann andere auch dominieren Konzept aufgebaut. Es geht dann wirklich schon auch um diese Power Fantasy, wie man sie schön sagt, also dieses ich bin stärker als mein Gegner und wir fangen in dem Spiel sozusagen zwar alle ungefähr gleich an, aber es gibt einfach Dynamiken in dem Spiel, die es halt ermöglicht, unglaublich stark zu werden und am Ende halt sozusagen ein ganzes Team alleine platt zu machen mit seinem Charakter. Und das ist halt das, was da auch wieder so ein bisschen diesen Sucht oder diesen Faktor eben ausmacht, dass man halt, man ist der Stärkste in dem Spiel und im selbst wenn man eins mal verliert, gibt es immer wieder die Möglichkeit, im nächsten Spiel sozusagen wieder der Beste zu sein. Und das spornt einen halt unglaublich an halt, ne? Also der Wettkampf ist da auf jeden Fall ein ganz starkes Element.
Was sagt denn die Industrie? Haben die sich zu dem Zusammenhang von Sucht und Spieldesign auch mal geäußert?
Ja, ich habe da natürlich nachgefragt. Und die Spielefirmen, die ich angeschrieben habe, standen nicht für ein Interview bereit. Aber ich konnte dafür mit dem Geschäftsführer der deutschen Gamesbranche sprechen, der Game. Felix Falk heißt der und er hat in vielen Punkten eine andere Meinung zu dem, was wir bisher gehört haben.
Ach nee.
Ich glaube, dass die Entscheidung zu vorschnell getroffen wurde, weil eben wissenschaftlich noch nicht belegt ist beziehungsweise sehr umstritten ist, ob Computerspiele-Sucht wirklich als Krankheit klassifiziert werden sollte.
Milliarden verdient die Spielindustrie im Jahr mit Computerspielen. Ja, es ist klar, dass sie sagen, da wird man nicht süchtig. Aber Yannick, nun ist es ja so, dass Ihnen das vorgeworfen wird, dass Computerspiele süchtig machen, oder?
Genau, ja. Also ich war bei Felix Falk, der ist Geschäftsführer des Game, das ist der Verband der deutschen Gamesbranche. Das sind übrigens die, die auch jetzt in der Woche die Gamescom ausrichten. Und für ihn sind im Spieldesign angelegte Techniken, die wir gerade gehört haben, eigentlich nicht so problematisch. Ne? Die machen, dass wir ein Level zu Ende spielen wollen, obwohl wir eigentlich was anderes tun müssten. Oder die machen, dass wir im Spiel Geld ausgeben, obwohl wir das eigentlich nicht wollten. Und er sagt eben, ja, eigentlich machen das ja alle Medien so ein bisschen.
Da müssten wir jetzt auch den Cliffhanger nehmen, der bei einer Serie mich anleitet, doch gleich noch die nächste Folge hinterher zu gucken, obwohl ich vielleicht nur eine schauen wollte. Das ist ja, könnte man auch sagen, ein Mechanismus, um die Leute dranbleiben zu lassen. Das gibt es bei Spielen natürlich auch, aber es ist nichts, was überschreitet, denke ich, die Grenze zu der freien Möglichkeit für Spieler immer wieder zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und da finde ich zumindest nochmal, es fairer, nicht 70 € vorab zu zahlen, obwohl ich Spielen gar nicht mag, vielleicht nach einer Viertelstunde, sondern im Laufe des Spiels immer zu entscheiden, möchte ich dafür noch Geld ausgeben oder nicht.
Der Therapeut Jakob Florak sieht das aber anders.
Das hat meines Erachtens damit zu tun, dass nicht alle Grundbedürfnisse oder nicht alle menschlichen Bedürfnisse durch Serien erfüllt werden können. Die können auch nicht alle erfüllt werden durch Videospiele, sonst würde man es nicht Abhängigkeit nennen, weil dann würde es den Leuten gut gehen, die nur noch Videospiele spielen. Aber sehr viel mehr noch als bei den Serien zum Beispiel leben viele Spiele heutzutage davon, dass sie einen ausgeprägten sozialen Kontext anbieten. Das heißt, ich bewege mich in Gildenstrukturen, in Clanstrukturen, je nach Spiel heißt das unterschiedlich. Und innerhalb dieser Strukturen bekomme ich dann Anerkennung von anderen Leuten, das werde ich in der Serie nicht bekommen. Und ich habe etwas, und das ist, glaube ich, noch ausschlaggebender, das nennt sich Selbstwirksamkeitserleben. Das heißt, ich spiele zum Beispiel World of Warcraft und strenge mich 3 Stunden an in einem sogenannten Raid und am Ende dieser Erfahrung werde ich einen Gegenstand zur Belohnung bekommen.
Klar, und Spiele sind natürlich zum Schluss doch noch was ganz anderes.
Das ist nochmal Felix Falk vom Branchenverband.
Deswegen sind sie auch so faszinierend. Gerade ein Faktor ist beispielsweise ganz entscheidend, die sozialen Faktoren. Das heißt, wenn jemand mit anderen sozial vernetzt spielt und da fünf in der Gruppe sagen, Mensch, lass uns noch weiterspielen, und der sechste sagt, nee, ich wollte eigentlich nicht mehr spielen, dann ist natürlich ein Sozialdruck da. Das hat aber weniger mit Spielen direkt konkret mit den Inhalten zu tun, als mit dem Fakt, dass Spiele inzwischen so sind, dass man zusammenspielt, dass man sozial vernetzt spielt, dass mit anderen Menschen gemeinsam spielt. Und das sind dann soziale Faktoren, die vielleicht auch zu einer exzessiven Nutzung bei Einzelnen führen können und wo man, ich glaube, gesamtgesellschaftliche Antworten braucht, genauso wie bei der Smartphone-Nutzung.
Wir hatten jetzt recht. Machen die Spiele süchtig?
Also, zusammengefasst ist es vielleicht so, dass ungefähr 99% der Fälle ja, das Spielen eigentlich unproblematisch ist. Das ist das, wo sich wirklich alle einig sind. Und die Games-Branche wehrt sich jetzt natürlich im Moment noch gegen die Einstufung der WHO. So wie ich das überschaue, gibt es aber einen mehrheitlichen Konsens doch eher dazu, dass die Einstufung ja in Ordnung geht. Und mein Treffen mit dem Süchtigen, mit Jakob, hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es sich, naja, zumindest lohnt, auf den eigenen Medienkonsum einzugehen, darüber nachzudenken, weil wenn du halt Stress hast und vor allem wenn du als Teenager Stress hast, dann können diese Spiele ein wunderbares Ventil sein und ja, süchtig machen.
Ja, Nick, tausend Dank für diese Einschätzung zur Computerspielsucht. Wir machen das ja jetzt jeden Mittwoch hier mit den Süchten und du hast noch eine in petto. Was machst du nächsten Mittwoch?
Genau, im letzten Teil der Serie treffen wir nächste Woche Javi Haarmeister.
Also ich bin immer länger gelaufen. Das hat dazu geführt, ich hatte wirklich ganz, ganz wenig Sinn für Regeneration oder wusste natürlich nicht, wie ich das angehe, dass ich auch konditionell besser werde. Ich bin einfach nur gelaufen, um Kalorien zu verbrennen. Und das wurde so intensiv, dass sich schnell so eine Knochenhautentzündung im Schienbein entwickelte, eine chronische. Das heißt, sobald ich anfing zu laufen, begann sie direkt zu schmerzen. Es ist ein ganz, ganz furchtbarer Schmerz, bei dem man sich teilweise echt auf den Boden schmeißen muss, weil man kaum noch stehen kann. Und das ging halt ganz lange nicht weg. Und ich habe es trotzdem durchgezogen und habe dann einfach mal Schmerztabletten vorher reingehauen, um diesen Schmerz auszuhalten beim Laufen. Aber ich musste schon mindestens meine 1,5 Stunden pro Tag laufen und habe dann halt noch meine Fitnesskurse gemacht beim Unisport. Und ja, es gab halt keinen Tag ohne Sport.
Ja, da wird dann die Sportsucht auch gleich zur Medikamentensucht. Nein, aber wir reden über Sportsucht. Bitte. Alles klar, ja. Nächsten Mittwoch dann. Danke.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Heimsheim. Ein Siebenschläfer ist in Heimsheim durch eine offene Terrassentür in ein Haus gekommen und hat sich über die Vorräte in der Küche hergemacht. Nach Angaben der Polizei in Baden-Württemberg hatte die Eigentümerin heute die Beamten gerufen. Sie sei nachts durch laute Geräusche aufgewacht. Hinter dem Lärm steckte aber nur ein kleiner Nager. Auf dem Küchentisch machte sich demnach ein Siebenschläfer über eine Packung Cornflakes her und hatte es auch schon auf ein Glas Nuss-Nougat-Creme abgesehen. Die Beamten fingen das Nagetier und setzten es vor die Tür. Wie es hieß, zur Vermeidung weiterer Plünderungen will die Besitzerin des Nachts die Terrassentür zukünftig geschlossen halten.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.